Es war ein erwartbarer Tod und das hat eine bestimmte Qualität, wenn man Abschied nehmen kann und wenn man sich darauf vorbereiten kann. Ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn jemand wirklich plötzlich aus dem Leben gerissen wird, der einem sehr nahe steht. Ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor.
Das ist Fabian Biasio. Er redet hier über den Tod von seinem Vater. Der ist auf einer Palliativ-Care-Station in einem Schweizer Spital gestorben und Fabian Biasio hat ihn auf seiner letzten Reise begleitet. Bis heute ist Fabian dankbar, dass das möglich war. Der Tod von seinem Vater war für den Fotoreporter und Filmemacher ein sehr einschneidendes Ereignis. Er hat sich zwar schon früher viel mit Sterben und Tod auseinandergesetzt, aber er hätte bis dahin nicht gewusst, was es bedeutet, wenn der Tod in die eigene Familie kommt, sagt er. Aus dieser Erfahrung sind verschiedene Projekte entstanden. Unter anderem von denen erzählt Fabian Biasio in diesem Podcast. Und auch davon, was er bei diesen Projekten erlebt und gelernt hat. Willkommen zum letzten Stündli. Mein Name ist Elena Ibello. Auch das Gespräch habe ich mit meinem Gast von aussen aufgenommen, an der frischen Luft und unter freiem Himmel. Also, mehr oder weniger frei. Wer die paar letzten Folgen gehört hat, weiss, Helis und Flugis, die gehören quasi zur fixen Ausstattung von diesen Gesprächen von aussen. Ich hoffe, ihr lasst euch davon nicht stören. Während wir über das Sterben geredet haben, sind Fabian und ich durch einen schönen Wald gelaufen. Immer bergauf und immer weiter rauf, wo der Wind geweht hat. Am Ende dieses Spaziergangs habe ich erfahren, wie simpel und einfach am Fabian sein Wunsch für sein eigenes Sterben ist. Was seine Hoffnungen sind und vor allem habe ich eine Gewissheit mitgenommen. Am Fabian Biasio sein neuesten Film mit dem Titel «Tiger und Büffel» muss ich schauen.
Ja, Fabian, danke vielmals, dass du mit mir über Sterben redest im letzten Stündli. Magst du dich gerade selber vorstellen?
Ich bin Fabian Biasio. Ich bin Fotoreporter und damit Geschichtenverzähler und in den letzten paar Jahren immer mehr im Bewegtbild. Ich mache Film und habe mich als Fotograf schon immer unbewusst, bewusst vielleicht mit dem Tod auseinandergesetzt. Ich habe eine Reportage gemacht über Todesstrafe in Texas. Ich habe im Krieg in Kosovo fotografiert, 1999. Meinen ersten Toten fotografiert, der gerade verschossen worden ist. Aber wo dann der Tod in meine Familie kam, ist 2015, wo mein Vater gestorben ist, da habe ich ja, den Tod ganz neu kennengelernt und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht weiss, was das bedeutet, wenn jemand stirbt, der einem wirklich nahe steht.
Also das heisst, deine erste Begegnung eigentlich mit dem Tod und dem Sterben war nicht eine gewesen, wie die meisten von uns, die irgendwie im erweiterten oder näheren Bekanntenkreis jemand stirbt und dann erlebt man das zum ersten Mal, sondern du hast eigentlich im Krieg den ersten Tote gesehen.
Natürlich, meine Großmutter ist gestorben, aber das ist wie etwas, wo man sich eigentlich lange darauf vorbereitet. Sie ist alt, man hat sie gern, aber irgendwann stirbt sie. Und der maximal leidvolle Tod, wie eben im Krieg oder auch bei der Todesstrafe oder für Familien von dem, wo exekutiert wird, das habe ich aus einer beruflichen Perspektive wie kennengelernt. Ich habe es fotografiert, ich habe eine Geschichte daraus gemacht. Aber jemand, der einem so nahe steht wie einen eigenen Elternteil, das war für mich ja, ganz neu gewesen. Und eine neue Erfahrung, nicht nur eine schlimme Erfahrung, sondern irgendwie auch eine dankbare Erfahrung.
Kannst du das genauer beschreiben? Also das war 2015, als dein Vater gestorben ist. Und was war daran dankbar gewesen?
Es können Abschied nehmen, am Bett sitzen, über vergangene Zeit reden und wie einen Abschluss finden. Es war ein erwarteter Tod gewesen. Und das sehe ich im Nachhinein trotz einem Leiden. Oder? Mein Vater hat es wehgetan und so, er war sehr krank gewesen, aber trotz allem, es war ein erwartbarer Tod gewesen. Und das hat eine bestimmte Qualität, wenn man Abschied nehmen kann und wenn man sich darauf vorbereiten kann. Ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn jemand wirklich plötzlich aus dem Leben gerissen wird, der einem sehr nahe steht. Ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor.
Mhm. Und dein Vater ist eigentlich, um das noch zu erklären, nicht in der Schweiz zu Hause in den letzten paar Jahren?
Ja, er ist ausgewandert in die Karibik. Da bin ich auch wahnsinnig dankbar, hat er das gemacht. Es hat ihm wirklich 7 tolle, schön intensive Jahre noch geschenkt, zusammen mit seiner Partnerin.
Darf ich schnell zwischenfragen? Heisst das, dass er dort schon gewusst hat, dass er krank ist?
Ja.
Okay. Ja. Und dann hat sich sein Zustand verschlechtert?
Dann hat sich sein Zustand verschlechtert, so schlecht, dass wir ihn haben in die Schweiz holen mussten. Ich habe damals auch noch nichts gewusst von Palliativcare. Wir haben dann ihn zuerst einfach mal ins Weidspital da, wo man damals eine Chemotherapie angefangen hat. Und das hat sich dann aber schnell gezeigt, dass das eigentlich nichts bringt, das Leid noch eher vergrössert. Und meine Schwester ist dann an einer Infoveranstaltung vom Unispital Zürich, wo sie ihre Palliativcare-Abteilung vorgestellt haben. Und dann war für uns ziemlich schnell klar, dass er dort hingeht. Aber was das genau bedeutet, Palliativcare, habe ich dort natürlich gar noch nicht gewusst.
Was bedeutet es denn genau?
Also ich kann vielleicht sagen, was ich damals gemeint haben, was Palliativcare ist, nämlich so, ja, wenn es so wirklich zielgerade geht, letzte Tage oder vielleicht Wochen von seinem Leben, oder, dass man halt einfach noch ein bisschen schaut und so. Aber inzwischen weiss ich, weil ich mich auch beruflich auch mit einem Kinodokumentarfilm sehr intensiv mit Palliativcare auseinandergesetzt habe, dass es die bestmögliche Betreuung ist, die ein Mensch haben kann, ohne eine Perspektive, wie lange es noch geht. Es kann sein, dass es noch viele Jahre geht, dass man aber einfach sich verabschiedet von einem kurativen Prozess, sondern dass man sagt, ich akzeptiere, dass ich die Krankheit habe und mache das Beste daraus. Ich mache alles, was mir ein besseres Wohlbefinden gibt, was die Schmerzen lindert, was mir Kraft gibt und verzichte auf das, was mir wehtut, wo mir schadet, wo mich nicht vorwärts bringt.
Auch wenn es mir vielleicht noch eine Woche mehr Lebenszeit geben würde.
Was natürlich rein hypothetisch ist, oder? Ja. Man weiß es einfach nicht. Ich habe in diesem Film habe ich Leute porträtiert, die sind schon 20 Jahre in einer palliativen Situation. Und zwar mit einem Knochenkrebs, wo man kann sagen, sind eigentlich Wunder der Medizin, dass der so lange gelebt hat, rein palliativ, oder? Keine kurative Versorgung, sondern einfach mit Therapie und Schmerzmitteln.
Und jetzt ist dein Vater auf die Palliativcare-Station gekommen und dann hat sich die Situation beruhigt, oder?
Ich glaube, er hat am Schluss gewusst, dass da sein Ort ist, wo er ja, wird sterben. Und das hat, glaube ich, für ihn wie gestummen. Er war froh, dass er angekommen, weil eben, er ist ja aus der Karibik, wo man einfach die medizinische Versorgung nicht hat gewährleisten können. Ist er in die Schweiz gekommen und dann zuerst in eine Wohnung, wo wir temporär können mieten. Er hatte ja keine Infrastruktur mehr gehabt da. Und dann ziemlich schnell ins Spital eigentlich. Oder klassisch, es ist im Nachhinein für mich auch ein Fehler gewesen, dass wir nicht gerade wegen einem Hospiz geschaut haben. Weil ich glaube, dort wäre er am besten aufgehoben gewesen. Nur ist es für uns alle, die ganze Familie, weil wir ja auch nicht gewusst haben, was das bedeutet, Palliative Care, haben wir gefunden, ja, natürlich, oder, das Spital. Und er ist dann mit grossen Schmerzen ist er dann in das Weidspital gekommen, wo man natürlich im Spital wollte man ja die Leute gesund machen. Auch wenn die Ärzte oder hinter vorgehaltener Hand eigentlich genau wissen, dass das nicht mehr möglich ist bei so einem Krankheitsbild.
Wie hast du die Zeit erlebt, wo dein Vater auf der Palliativcare-Station gelegen ist? Im Spital?
Ich habe einfach geschaut, dass ich in meinen Möglichkeiten so oft wie möglich dort sein kann. Und habe versucht, die Zeit sehr bewusst zu erleben, weil ich wusste, es ist das Abschied nehmen von meinem Vater, der mich letztlich auch grosszogen hat. Also ich bin bei ihm aufgewachsen. Und nicht bei meiner Mutter habe sie regelmäßig besucht, aber er war für mich sehr eine enge Bezugsperson in meinem Leben. Mhm. Und ich sehe es wirklich im Nachhinein als Privileg, dass das auch auf der Palliative Care Abteilung so organisiert worden ist, dass das auch geht, dass man eigentlich jederzeit hat können vorbeikommen für einen Besuch. Man hat keine Besuchszeiten gehabt. Ein grosses Missverständnis, das ich hatte mit Palliative Care, war, dass ich gemeint habe, es dreht sich um den Patienten im Bett. Ich habe erst viel später erfahren, dass die Angehörigen eigentlich ausdrücklich mitgemeint sind. Mhm. Und ich habe mich in dieser Zeit im Spital vielleicht immer so ein bisschen auch an die Wand gedrückt. Ich fand, die haben so viel Stress dort in dem Spital und ja, haben eigentlich keine Zeit noch für die Sorgen der Angehörigen. Und ich habe dann aber in der letzten Nacht, wo man gewusst hat, jetzt wird es nicht mehr lange gehen, bis er stirbt, habe ich gemerkt, jetzt muss ich jemanden fragen, was überhaupt hier abgeht. Und dann bin ich zu der Pflegefachfrau, die gerade Dienst hatte, und habe sie gefragt, können sie mir erklären, was jetzt passiert. Dann hat sie sich sehr, sehr Zeit genommen, mir das zu erklären. Und das war dann wie grossartig. Also dort habe ich wie das erste Mal gemerkt, aha, die schauen wirklich auf mich als Angehörige. Und das habe ich vielleicht vorher nicht so gewusst. Und es ist halt, auch wenn es eine Palliative Care Abteilung ist, es ist ein Spitalbetrieb, mhm, wo halt einfach, oder, die Ärztinnen und Ärzte die haben grosse Pensen. Und wenn man sich vielleicht nicht allzu proaktiv bei ihnen meldet, kann es natürlich sein, dass man so ein bisschen durchrutscht. Ja. Das ist vielleicht mir am Anfang ein bisschen passiert.
Auch weil du dich selber ein bisschen zurückgenommen hast, eigentlich aus lauter Bescheidenheit.
Ich habe einfach gemeint, das mache ich mir so. Ja. Wir sind ja im Spital und
im Spital hat man Stress.
Okay. Aber eigentlich in dieser letzten Nacht ist mir klar geworden, dass das durchaus Platz hat. Ja. Und da bin ich auch wirklich dankbar gewesen.
Und du hast auch in dieser letzten Zeit, als dein Vater im Spital war und du ihn viel besucht hast, deine Fotokamera nicht auf die Seite gelegt.
Ich hatte die Kamera dabei und ich bin Fotograf. Und anstatt dass ich Tagebuch führe, mache ich Bilder. Mhm. Und das war für mich wie eine Möglichkeit, auch die Zeit wie festzuhalten und für mich wach zu behalten. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, gibt es diese Bilder. Ja.
Mhm. Hat dir das auch geholfen, schon während dieser Zeit? Oder ist das jetzt vor allem für nachher, für den Trauerprozess hilfreich gewesen? Hat es dir manchmal auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie einen Puffer gegeben, wo du zwischendrin auch hast können, ein bisschen hinter die Kamera rutschen.
Ja, man sagt ja immer, der Fotograf hat die Kamera als Schutzschild zwischen sich und dem, was er fotografiert. Ich glaube nicht daran. Also ich nehme Anteil und es ist wie mein Vater, der da im Bett gelegen ist. Es ist eher ein privat zu fotografieren gewesen. Aber ja, ich merke, das mit dem, also ich sage immer, also die Frage, ob meine Arbeit irgendwie in irgendeiner Form eine Verarbeitung ist, kann ich nicht darauf antworten, oder?
Du bist viel zu fest verwoben als Mensch mit dem Fotograf.
Ja. Mhm.
Ja. Und aus dem heraus hat sie dann auch eine Ausstellung ist dann noch entstanden, oder? Also du hast einen Teil von diesen Bildern auch noch ausgestellt.
In einer Kapelle in Luzern habe ich eine Fotoausstellung gemacht mit multimedialen Element, also einerseits mit Videointerviews, die ich geführt habe mit Menschen, die dort auf der Palliative Care Abteilung arbeiten, auch mit mir selber. Mhm. Und es hat eine flüchtige, wie vergängliche Projektion gegeben. Also ich habe dann die Bilder, die ich zwar digital fotografiert habe, habe ich auf Dia belichten lassen und habe dann mit einem alten Kodak-Dia-Projektor, so einem Karussell-Projektor, eine endlose Projektion gemacht, oder? Und das Klacken von dem Diaprojektor in dieser Kapelle rein, hat wie so einen Schallimpuls gegeben, der wie auch daran erinnert, wie die Zeit vergeht. Und das Bild haben wir dann relativ klein auf eine hängende Stoffbahn projiziert. Und das ist wie sehr stimmig gewesen. Mhm. Auch wenn es sehr private Bilder ja sind. Und ich weiss, dass mein Vater das auch, ihm hat das sehr gut gefallen. Mhm. Da bin ich wirklich überzeugt. Mhm.
nachher ist dann ziemlich gleich. Es sind ja noch andere Projekte gekommen, die jetzt weder Film noch Fotografie sind oder nicht wirklich hauptsächlich. Und zwar hast du ja aus dieser Not heraus einen Platz zu finden für deinen sterbenden Vater auch eine Idee gehabt, wie man vielleicht Angehörigen könnte helfen könnte, eben so einen Platz zu finden. Magst du das noch ganz kurz erklären?
Ich bin an dem Spitalbett gesessen und habe realisiert, wir schauen auf dem iPad nach, wo gibt es Möglichkeiten für zum Beispiel eben Palliativcare. Mhm. Und wo ich das gefragt habe, ich habe das Google gefragt. Und bei Google, oder, kommen halt einfach irgendwelche Resultate, die nicht unbedingt die sind, die stimmen oder die gut sind. Und ich habe dann gedacht, ja Herrgott, es gibt ja wie kein spezifisches Portal zu den Fragen, die ich jetzt habe. Und da ist die Idee aufgekommen für ein Portal zum Thema Lebensende, ein Webportal, das heisst letztereise.ch. Angedacht war dann auch, eine interaktive Palliativkarte zu realisieren, wo man prüfte, wirklich gute Palliativcare-Stationen auf einer filterbaren Karte kann anzeigen. Wir haben dann das anfangen realisieren, ich und ein befreundeter Webentwickler. Und ich habe dann aber bald gemerkt, dass sowohl der Verband Palliative CH, der Vorstand, wie auch die Institutionen ja fast ein bisschen Mühe haben mit der Idee, dass Palliative Care auf einem Portal erscheinen soll, das «Letzte Reise» heisst. Mhm. Und wir haben dann da natürlich darauf reagiert. Wir haben dann die URL palliativkarte.ch, wo erstaunlicherweise noch frei war, registriert und haben dann darauf die Karte realisiert und die wird ja heute von Palliative CH betrieben. Mhm. Also die sind dann wie plötzlich aufgesprungen auf das Projekt, was uns total gefreut hat und haben das jetzt übernommen.
Mhm. Und jetzt kann man auf palliativkarte.ch kann man nach geeigneten Ort für Menschen am Lebensende in der eigenen Region suchen, inklusive ambulante Dienste, oder?
Genau, es ist eine filterbare Karte. Man kann ambulante Dienste, die zu einem Heim kommen, die eine Art wie eine Hospizsituation bei einem Heim versuchen zu schaffen. Man kann nach Hospiz suchen oder eben nach spezialisierten Palliativcare-Abteilungen in den Spitälern. Man kann sogar Filterfunktionen anwenden, wie zum Beispiel gibt es ein Raucherzimmer, gibt es eine Seelsorge, gibt es Musiktherapie und dann einfach entsprechend dem Filter die Institutionen anzeigen lassen.
Mhm. Eine super Sache. Und letztereise.ch gibt es trotzdem. Und dort kann man was machen?
Auf letztereise.ch haben wir dann einen interaktiven Bestattungsplaner realisiert. Und das Konzept dahinter ist, dass jede Schweizer Gemeinde hat ein Login hat. Und die können in einer Maske ihre entsprechenden Tarife und Bestimmungen oder Grabarten eintragen. Das heisst, es ist auch eine filterbare Suchfunktion. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Gemeinde Luzern ein Baumgrab suche, und das gibt es auf dem Stadtfriedhof nicht, kann ich mir die entsprechenden Baumgräber in der Umgebung anzeigen lassen, wo Auswärtigen bestattet werden können. Das geht natürlich für verschiedene Kategorien wie es gibt Muslim-Friedhöfe, die man suchen kann. Es gibt spezielle Grabstätten für Frühgeborene oder ja, die Sternenkinder. Es gibt natürlich auch ganz beliebt, oder? Ist das Gemeinschaftsgrab.
Mhm. Ja. Wie ist denn eine Bestattung von deinem Vater abgelaufen? Also auch so ein bisschen die Frage, wer hat das organisiert und wie habt ihr euch da.
Das ist noch eine interessante Frage, weil ich habe mich dabei ertappt, dass ich die Bestattung angefangen zu organisieren, als er noch gelebt hat. Weil ich habe gedacht, ich musste mich beschäftigen. Und ich habe auf eine Art das Gefühl bekommen, eigentlich ist es noch schön, wenn ich ihn auch darauf ansprechen kann, wie er sich das wünscht. Und das habe ich dann wirklich gemacht. Und dann ist herausgekommen, dass er nicht auf den Friedhof will, sondern dass er eigentlich seine Asche verstreut hat. Und das war auch eine Frage, die ich musste Google fragen, ob das überhaupt erlaubt ist in der Schweiz. Ich habe dann herausgefunden, dass das ohne Probleme geht, wenn man das nicht gewerbsmässig macht. Und wir haben dann seine Asche in einem Bergbach verstreut. Und es war eine wunderschöne Stimmung. Also es war für mich die schönste Abdankung, die ich mir vorstellen kann.
Hilft sie dir auch heute noch manchmal? Also ist es auch Teil der Erinnerung an ihn?
Ah, ja, das ist sehr wichtig. Ich finde so den ultimativen Abschied, oder wie man das gestaltet, das ist schon noch wichtig. Mhm. Also es ist natürlich, man hat doch, oder ich wehre mich auch ein bisschen dagegen, dann muss man perfekt sterben, dann muss man eine perfekte Abdankung haben, wie man auch perfekte Geburten muss haben. Ja, oder? Das wird ja den werdenden Müttern heute verkauft, dass sie eigentlich versagen, wenn sie nicht ein Wahnsinnserlebnis da rundherum haben. Mhm. Und so ist es doch auch mit dem Tod. Aber wenn es gelingt, und da gibt es ein paar Punkte, die man beachten kann, wenn man das organisiert, dann ist das wunderschön. Einfach für die, die zurückbleiben.
Mhm. Dann lohnt sich in dem Sinne die Mühe.
Ja.
Ja. Es ist dann auch noch, du hast dich weiterhin beruflich dann mit dem auseinandergesetzt. Nebst dem Bestattungsplaner ist auch noch der Dokumentarfilm, den du vorhin kurz angesprochen hast, entstanden. Sabchaiga, die Suche nach dem Palliativ-Care-Paradies. Habe ich es richtig gesagt?
Sabchaiga, die Suche nach dem Palliativ-Care-Paradies. Genau. Ja, genau.
Der hat dich durch die halbe Welt geführt, eben auf dieser Suche. Auf der Suche nach einem Ort, wo man quasi gut sterben kann, womit man wieder bei dem wäre. Aber ja.
Das ist eine lustige Geschichte. Und zwar hat mich die damalige Präsidentin, Monika Obrist, die auch schon mal in diesem Podcast geredet hat, hat mich kontaktiert. Sie braucht ein Kongressvideo für 30 Jahre Jubiläum von Palliative CH, einem Fachverband für palliative Pflege und Betreuung. Ich habe dann natürlich sofort zugesagt, weil mich das Thema sowieso interessiert. Geplant war ein etwa 20-minütiges Video. Und es war dann auch schnell klar von meiner Seite, dass es nicht etwas soll sein über die Schweiz, sondern dass wir über den Tellerrand ausschauen und schauen, wie machen es eigentlich die anderen. Und so ist das Konzept aufgekommen, eben von der Suche eigentlich nach einem paradiesischen Ort zum Ableben. Und das hat mich dann auf eine Weltreise geführt. Zuerst nach Australien. Da gibt es in Ipswich gibt's ein sehr bekanntes Hospiz. Und Australien hat halt auch ein sehr gutes System von Hausärzten, die sehr gut ausgebildet sind, auch im Bereich Palliative Care. Weil die Hausärzte sind die erste Anlaufstelle. Und die können das auch im Vertrauen mit ihren Patientinnen und Patienten anbringen. Das Thema Palliative Care. Und darum ist der Hospizbereich in Australien relativ stark. Auch wenn die Finanzierung auch in Australien immer ein Problem ist, auch das Hospiz in Ipswich lebt vor allem durch Spenden. Das ist da überhaupt nicht gesichert. Aber einfach durch das, dass der Hausarzt wie der erste Kontakt zu Palliative Care gibt und sehr viel weiss darüber, ist das Thema dort viel, viel mehr verbreitet. Mhm. Ich bin dann aber weitergereist nach Kerala. Dort gibt es das IPM, das Institute for Palliative Medicine. Die machen zwar auf sehr technisch niederem Niveau, natürlich, es ist Indien, machen die unglaublich tolle, gute Palliative Care auf wahnsinnig hohem Niveau. Und die Reise endet in Varanasi mit grossen Fragen zum Thema Lebensende. Varanasi ist nämlich der Ort, wo die gläubigen Hindus sich einäschern und ihre Asche dann in Ganges streuen lassen. Und das ist eigentlich der grösste Wunsch von gläubigen Hindus, dass man ihnen das ermöglicht. Und es gibt dort sogar eine Art Hotels, Sterbehotels, die haben nichts zu tun mit einem Hospiz. Also die Betreuung müssen dort die Angehörigen organisieren. Aber einfach, die sind dort in einem Zimmer so lange, bis sie sterben und reisen zum Teil todkrank von weit her an, wenn es ums Sterben geht. Das war total beeindruckend. Und ich konnte dann einen Mann porträtieren, der seine Mutter dort gebracht hat.
Welches war deine berührendste Begegnung während der Arbeit für diesen Film?
Ja, bei so einer Bei so Begegnungen für so einen Film wird man ja reich beschenkt von diesen Leuten, von diesen Protagonisten, oder? Ich kann jetzt nicht sagen, welches ist die berührendste gsi. Es hat ein paar wunderschöne, tolle Begegnungen gegeben, wo mir auch, wo lang, wie bei mir nachklingen. Ja, das ist ein Geschenk, oder? Wo mir die Leute gemacht haben. Aber es hat zum Teil auch Lustiges gegeben, oder? Wo der Mann, wo seine Mutter, wo er gemerkt hat, dass sie am Sterben ist, dort angebracht hat, die ist dann plötzlich mal aufgesessen und hat gesagt, ja nein, sie will jetzt doch nicht sterben, sie will jetzt wieder heim. Worauf alle einfach im Raum gelacht haben, weil man hat gewusst, oder? Also sie wird sterben, aber sie hat wie so einen Moment gehabt, wo sie gefunden hat, ja nein, also was soll ich jetzt da, oder? Ich gehe jetzt wieder in mein Dorf.
Und die Reaktion darauf war wirklich ein Lachen gewesen.
Die Reaktion war ein Lachen gewesen, ja, vom Sohn. Und das ist,
das kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei uns auch möglich wäre.
Ja.
Aber vielleicht
ja.
Bin ich in einer komischen Bubble.
Nein, also vielleicht für mich ganz ein berührender Moment war, wo die Mutter ihren klaren Moment hatte. Die ist aufgesessen und dann hat sie ihrem Sohn angefangen, lang über die Haare zu streichen. Mhm. Und er hat dort wirklich angehebt, eine halbe Minute, und war total berührt, oder? Dass das noch mal möglich ist. Das war auch für ihn ein Geschenk und für mich als Filmemacher natürlich ein Geschenk, dass ich dort dabei sein konnte und dass die Kamera gelaufen ist.
Ja. Ja.
Und er hat das zulassen.
Ja. Was man auch sagen kann, was man doch noch sagen über diesen Film, ist ja eben ein bisschen, du hast über den Tellerrand der Schweiz ausgeschaut. Er hat dann auch ein bisschen aufzeigen, dass in der Schweiz zwar schon vieles wirklich fürs gegangen ist in Sachen Palliativcare und Begleitung am Lebensende. Dass es sicher nicht der schlechteste Ort ist zum Sterben, aber vielleicht auch nicht der beste. Das ist jetzt doch, glaube ich, 3 Jahre her.
Ja, also die Erkenntnis ist halt, dass wir in der Schweiz zwar alle Möglichkeiten haben und dass die Leute sich zwar seit ein paar Jahren zunehmend mit dem Thema Tod befassen. Das ist schon fast so ein bisschen eine Mode geworden, dass man so ein bisschen locker über den Tod redet, oder? Also es gibt Podcasts, die heissen «Das letzte Stündchen».
Noch nie gehört.
Aber wenn es dann eben wirklich ums Sterben geht oder am Gedanken darum, dass man eine Krankheit akzeptiert, einen Zustand akzeptiert, wo sich nicht mehr umkehren wird, im Gegenteil, dann wird es eben schwierig.
Mhm.
Und die Leute haben immer noch den Drang, das verstehe ich total gut, das hätte ich auch, ins Spital zu gehen und quasi gesund wieder rauszukommen.
Mhm.
Und die Akzeptanz, dass es eben nicht mehr geht, das ist, glaube ich, sehr ein schwieriger Prozess, der bei uns noch vielleicht sogar noch schwieriger ist als zum Beispiel in Indien, weil wir haben ja die Möglichkeiten. Wir haben all die technischen Apparaturen und Geräte und Behandlungsmöglichkeiten, die mehrere 10'000 Franken kosten pro Jahr.
Mhm.
Und das Problem ist vielleicht auch ganz einfach, die Leute kennen den Begriff Palliative Care nicht oder können sich nicht darunter vorstellen, wie ich ja selber auch, vor 2015.
Mhm.
Und wenn man den Begriff nicht kennt, ich habe Lea von Wartburg, sie leitet den Fachbereich Palliative Care beim BAG, interviewt. Und sie hat mir gesagt, ein gewisser Teil der Leute wissen gar nicht, was Palliative Care ist. Und sie sagt, wenn man den Begriff nicht kennt, können wir gar nicht Palliative Care einfordern. Und das habe ich noch verrückt gefunden. Das heisst, es ist irgendwie wie auch unsere Aufgabe, immer wieder darüber zu reden und auf Palliative Care hinzuweisen.
Mhm. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das mega wichtig ist und dass eben der Begriff auch ein bisschen breiter bekannt wird. Gleichzeitig denke ich aber manchmal, ich meine, der Begriff Lebensende, der Begriff Sterben, das ist irgendwie, das ist uns allen klar, dass das irgendwann kommt. Und du hast vorher beschrieben, oder, dass man manchmal so wie ich in der Erwartung hat, dass man in jedem Zustand irgendwie kann in ein Spital und wieder gesund rauskommt. Stellt sich da nicht auch ein bisschen die Frage, einerseits vom richtigen Zeitpunkt, also dass wir uns erstens bewusst sein müssen, dass es irgendwann wird kommen, und zweitens uns vielleicht jemand überlegen, wäre es jetzt der Zeitpunkt, zum Lagen, zum auf Palliative Care umsteigen von der kurativen Medizin. Und andererseits, und das hat fest mit dem Zusammenhang, fällt es uns nicht einfach grundsätzlich wahnsinnig schwer, gewisse Kontrollen abzugeben. Also, hat es nicht mit dem zu tun, dass wir uns mega fest gegen das sträuben, weil wir immer alles unter Kontrolle haben?
Ich weiss nicht, ob es Kontrolle ist. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch so eine Vollgas-Mentalität, die sich ja in vielen Bereichen zeigt. Oder? Und ja, zu akzeptieren, dass die Krankheit nicht mehr weggemacht werden kann. Mhm. Es ist, glaube, ich habe manchmal das Gefühl, es ist mehr die Angst vor dem Verlust, dass einem etwas genommen wird. Oder? Und Gesundheit ist halt schon, auch für mich, es ist ein Geschenk, wenn man gesund ist. Man denkt vielleicht zu wenig daran. Wenn man krank ist, wird einem bewusst, was man verloren hat. Und wenn man so krank ist, dass man eben nicht mehr gesund wird, dann hat man etwas unwiederbringlich verloren. Mhm. Und darum, ich kann mir auch nicht ganz ehrlich vorstellen, wie das für mich wäre. Ich fürchte mich auch von dem Moment und gehe dem auch ein bisschen aus dem Weg. Ich meine, ich habe zwei Kinder, für mich ist der Tod jetzt nicht ein Thema, wo ich mich ständig darum drehe.
Mhm. Also auch wenn du dich jetzt nicht ständig um den Tod drehst, hast du ja gleich immer wieder zu tun mit dem Thema. Auch aktuell wieder, auf das kommen wir später nochmal zurück. Hast du nicht manchmal auch das Gefühl, vielleicht hilft es dir auch, dass du dich doch immer wieder ein bisschen damit beschäftigst, dass du allenfalls in einem Moment, wo so eine Diagnose kommt, wo klar ist, die ist nicht im klassischen Sinn heilbar, vielleicht ein bisschen schneller an dem Ort bist, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt so und jetzt muss ich irgendwie mit dem dealen, jetzt mache ich das Beste daraus.
Ich fürchte mich sogar davon, dass es fast noch schwieriger ist, wenn man sich ständig mit dem Thema befasst, wenn man dann selber in dieser Situation wäre. Also ich meine, wir kennen es von der Elisabeth Kübler-Ross, die hat sich so sehr mit dem Tod befasst und als es dann bei ihr ans Leben gegangen ist, hat sie sehr, sehr grosse Mühe gehabt, was ich total gut verstehen kann. Und manchmal glaube ich, wie auch der Peter Schneider, einer von denen, den ich bewundere, der in dem Podcast schon geredet haben, gesagt hat, ich verstehe jeden, oder, der das Thema verdrängt. Mhm. Verdrängung ist manchmal nicht das Schlechteste. Mhm. Ich finde, es ist zwar für die Angehörigen vielleicht fair, wenn die etwas um den eigenen Tod organisieren müssen, wenn man darüber redet. Das schon. Aber ich glaube, ständig sich mit dem Thema vom eigenen Sterben auseinandersetzen, dass ja, ich mache das nicht.
Ja, also ich muss zugeben, ich habe die Angst schon auch ein bisschen, oder, dass es quasi nur umso schlimmer ist, weil man vielleicht manchmal dann fast ein bisschen zu viel weiß. Und also ich finde auch da müssen wir auch kein Geheimnis daraus machen, oder von wegen gut sterben. Sterben ist einfach nicht in jedem Fall schön, oder vielleicht sogar in der Mehrheit der Fälle nicht so schön.
Ja, wie eine Geburt eben auch.
Genau.
In Verwandtschaft.
Voilà, genau. Und ich möchte das eigentlich auch nicht beschönigen oder irgendwie eben noch die Erwartungshaltung, jetzt auch mit dem Podcast nicht, oder die Erwartungshaltung irgendwie steigern, dass wir alle irgendwie die Möglichkeit haben für einen guten Tod. Aber ich möchte gerne ein bisschen mithelfen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass es zumindest theoretisch könnte möglich sein könnte. Für möglichst viele Leute. Oder? Und da geht es mehr einfach darum, ein bisschen Leiden zu lindern, als jetzt die Tragik vom Sterben an sich zu verneinen.
Ja und nein. Mir fällt gerade eine Geschichte ein. Ich weiß nicht mehr, von wem ich sie gehört habe, aber es ist eine Mutter, die 3 Tage vor ihrem Tod in einer Palliativcare-Abteilung und alle haben gewusst, sie stirbt. Mhm. Noch davon geredet hat, sie gehe jetzt dann heim zu den Kindern und das käme alle, nein, sie gehe in die Ferien und das käme alles gut.
Ja.
Und das ist sehr berührend und das war auch ihre Strategie gewesen, damit umzugehen, glaube ich. Und ich glaube, jeder hat einfach verschiedene Strategien und wenn das für sie
der Weg war,
oder? Ihr Sterben halt bis zuletzt nicht wahr werden zu lassen, sondern noch da zu sein für ihre Familie, ihre Kinder, rein im Geist, dann ist das auch sehr schön. Mhm. Dann hat das für mich nichts mit ungesunder Verdrängung zu tun. Mhm.
Ja, kommen wir noch auf dein aktuellstes, neuestes Projekt sprechen. Du hast jetzt noch sehr lange einen Menschen mit Demenz begleitet, mit der Filmkamera. Auch er ist in der Zwischenzeit gestorben, gell? Erzähl doch von deinem neuesten Dokumentarfilm.
Es ist ein Langzeitporträt über einen Karatemeister, der kurz vor dem 60. Geburtstag von seinem Arzt den Bescheid bekommen hat, Herr Koller, Sie haben Demenz. Bruno Koller ist als junger Mann in 1975 auf Japan, um bei den grossen Meister Karate zu lernen. Und hat dann hier in der Schweiz als einer der ersten eine Karate-Schule aufgetan. Die Schule hat dann total Erfolg gehabt, auch im Zusammenhang mit den Karate-Kid-Filmen, die dann gerade aufgekommen sind in den 80er Jahren. Und er war ein grosser Kämpfer gewesen. Er hat regelmässig wieder in Japan bei diesen grossen Meistern trainiert, ist selber zum grossen Meister geworden und hat dann mit dieser Alzheimer-Demenz, die ihm diagnostiziert worden ist, wie eine Art ein Gegner, oder, vor die Nase gestellt bekommen, den er wie nicht mehr hat können besiegen konnte. Und das zieht sich wie durch den Film durch. Ich habe ihn fast 10 Jahre begleitet. 8 Jahre mit der Kamera, immer regelmässig wieder gefilmt. Ich habe ihn 2-mal auf einer Reise nach Taiwan, also ein internationales Karate-Treffen, begleitet. Und der Film handelt ja auch eine Art vom Abschied nehmen und letztlich auch vom Tod. Und was sehr schön war, die Dynamik, die es in der Familie dann gegeben hat. Der Mensch, der Bruno Koller, hat ein unermessliches Ego gehabt. Und wie mit dieser Demenz, oder, hat er müssen lernen, wie Hilfe annehmen. Und die Hilfe ist von seinen Kindern gekommen, ist von seiner Ex-Frau gekommen und von seinem Umfeld. Und das zu akzeptieren und wie anzunehmen, das war für ihn ein grosser Schritt gewesen, den er gemacht hat. Und das zeigt der Film, dass eine Alzheimer-Demenz nicht nur eine Katastrophe ist, sondern irgendwo auch neue Möglichkeiten sich eröffnet für nochmal eine neue Beziehung zu dem Menschen.
Und du hast ihn eigentlich begleitet, bis er gestorben ist?
Also er ist total überraschend gestorben. Seine Tochter hat dann mir angerufen, sie ist letzte Nacht gestorben. Es ist für alle ein grosser Schock gewesen. Man hat das noch nicht erwartet. Ich habe dann gerade meine Kamera gepackt und bin zum Haus von seiner Ex-Frau, wo alles ein bisschen um sein Leben herum organisiert hat. Also die Beziehung, oder, ist wie bis zuletzt hat eine Art Beziehung bestanden zwischen den zwei. Und sie hat das ein bisschen zusammengehebt. Und ich bin dann dort mit der Kamera gewesen, wo nach bis nach die einzelnen Familienmitglieder eingetroffen sind. Und so fängt der Film an, oder? Eigentlich mit dem Todestag vom Hauptprotagonist.
Und wie hast du das erlebt, den Todestag?
Also was noch verrückt war, dass ich es wie gewusst habe noch vor seiner jüngsten Tochter, oder? Also die Selina, die auch Protagonistin ist im Film, wo seine Karate- und Kinderschule weiterführt, dass die mir angerufen hat, das rechne ich ihr wirklich sehr hoch an, dass ich es so früh gewusst habe und wie die Möglichkeit hatte, dort zu sein, oder, an dem Tag. Mhm. Und wo dann die jüngere Tochter, Zara, gekommen ist, hat sie überrascht gesagt, was, du bist da? Und dann habe ich realisiert, dass ich es eigentlich vor ihr gewusst habe. Und ich habe dann ihr das gesagt, ja, ihr Vater sei gestorben. Und das war für mich sehr ein eindrücklicher Moment gewesen.
Und also, du warst ja auch bei dem Bruno Koller in der Karateschule gewesen. Du warst eigentlich sein Schüler gewesen in dem Sinn.
Ich war sein Schüler gewesen und ich finde, es macht als Dokumentarfilmautor oder allgemein ich bin auch als Fotograf eine Art Dokumentarist und erzähle Lebensgeschichten. Ich finde, es macht Sinn, Geschichten zu erzählen, die sich auch mit seinem eigenen Umfeld auseinandersetzen. Mhm.
Aber es ist auch, also du hast auch schon geredet davon, dass es eine Art Freundschaft dann geworden ist. Wie würdest du das Verhältnis jetzt beschreiben zwischen dir und dem Protagonist von dem Film?
Also er war ja mein Lehrer gewesen, mein Karate-Lehrer. Und im Karate, das ist eine alte japanische Tradition, schuldet man ja eine Art wie das unabdingbare Gehorsam seinem Meister gegenüber. Das ist hier in der Schweiz, im Westen, ein bisschen weniger so wie in Japan. Und doch ist wie ein Karate-Meister, der mein Lehrer ist, ist etwas Besonderes für mich. Aber auch im Laufe eigentlich von der Filmrealisation ist natürlich aus dem Meister-Schüler-Verhältnis eine Art wie auch eine Freundschaft erwachsen. Also wie meine Beziehung hat sich auch zu ihm anfangen verändern. Und was ich sehr schön gefunden habe, dass der Film eigentlich bis zuletzt für ihn ein Thema war. Es ist wie eine Richtschnur gewesen, auch in seinem Leben. Also er hat gewusst, es gibt den Film, er hat sich gefreut, dass der Film gemacht wird. Und eigentlich bis zu seinem letzten Tag hat er einmal noch von dem Film erzählt, gegenüber auch seinen Kindern und so, und gefragt, wo ist jetzt der Fabian? Und das hat mich schon auch sehr gefreut und hat mir zu verstehen gegeben, dass das auch richtig ist, was ich mache. Mhm. Weil gerade wenn jemand Alzheimer-Demenz hat und sich wie auch muss lösen vom, von einer Wahrnehmung von der Welt, die wir ja wie kennen. Ja. Ich weiss nicht, wie es ist, wenn man Demenz hat, aber das war immer ein bisschen meine Sorge gewesen, dass es, dass die Situation, oder das könnte kippen, oder, dass ich etwas mache, wo er vielleicht nicht will oder nicht mehr will, oder? Mhm. Sind zum Teil sehr, es sind sehr berührend intime Szenen in diesem Film. Viele haben wir einfach auch weggelassen am Schnitttisch. Da bin ich auch meinem Cutter sehr dankbar. Das war sehr eine intensive Zusammenarbeit gewesen und auch eine nötige Zusammenarbeit. Aber durch das, dass ich gewusst habe, dass er sich immer bewusst war, dass der Film gemacht wird, hat es für mich viel, viel einfacher gemacht, mhm, wirklich ihm näher zu kommen mit der Kamera. Mhm. Und auch näher zu kommen in schwierigen Situationen.
Und wie hast du jetzt den Abschied, oder das ist ja eine längere Entwicklung, die du wirklich hast können von nahem mitverfolgen. Eben, es ist ein Abschied ja, auf vielen verschiedenen Ebenen, wenn man an einer Alzheimer-Demenz erkrankt und letztlich dann auch so stirbt. Hat das deinen Blick auf die Krankheit und das Lebensende mit dieser Krankheit verändern?
Also ein Aspekt ist, dass für mich die Demenz eigentlich gar nicht im Vordergrund gestanden ist. Sie ist, wie der Bruno auch gesagt hat, er hat sie als ekligen Mitläufer bezeichnet, der immer so ein bisschen da ist und so und stört. Aber es ist für ihn nicht lebensalltagsbestimmend gewesen. Und ich habe das auch so gehalten. Aber das andere ist wirklich, glaube ich, die Überraschung, dass eine durchaus positive Entwicklung kann stattfinden, oder? Dank dieser Diagnose. Dass nicht nur alles schlimm ist. Natürlich ist eine Demenz etwas Schlimmes. Und Alzheimer, finde ich, darf man auf keinen Fall verharmlosen. Aber dass durch diesen Umstand eine positive Entwicklung kann angestoßen werden, das hat mich sehr berührt. Und das ist für mich auch etwas war, was ich gelernt habe. Mhm.
Ja.
Vielleicht überholen wir hier.
Genau.
Grüezi.
Hallo.
Grüezi miteinander. Es läuft etwas.
Du kannst so schnell laufen, oder?
Ja, so schnell geht es. Gerade schneller kann ich nicht mehr. Also.
Ich bin eben ich bin so ungeduldig. Das zeigt sich auch in meinem Gehtempo. Einmal. Ich bin so unterwegs.
Gut.
Also.
Also das heisst, du hast durch das auch erfahren, dass eine Demenz, naja, manchmal auch gute Entwicklungen anstossen kann.
Ja, wie auch der Tod durchaus gute Entwicklungen kann anstossen. Eben so schrecklich und wie sinnlos der Tod eigentlich ist, er stößt letztlich eine gute Entwicklung an. Durch die Bewusstseinsmachung von der Vergänglichkeit des Lebens. Ich meine, stell dir mal vor, man würde endlos leben und gesund bleiben. Das wäre ja furchtbar, das wäre ja langweilig, oder?
Ja. Ja.
Und ich glaube, durch den Umstand, dass das Leben endlich ist, dass auch der gesunde Zustand endlich kann sein, oder? Führt das zu einem bewussteren Leben.
Mhm.
Oder es sollte. Es hilft, bewusster zu leben. Und das ist vielleicht, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen. Der Tod ist für mich genauso weit weg wie für alle anderen, wo der Tod vielleicht ein bisschen mehr ausblendet. Ich glaube, die Qualität fällt mir jetzt gerade ein, die ich rausziehe durch meine Arbeit, die sich sehr oft mit so Themen befasst. Ich schätze das Leben umso mehr, oder? Also ich merke, dass ich eigentlich mich jeden Tag freue, wenn ich zum Beispiel zu Fuß in mein Büro zur Arbeit gegangen, durch den Wald. Ich freue mich über ein gutes Essen. Ich versuche mich wirklich zu freuen und bin mir auch dem Privileg bewusst, dass ich gesund bin und dass ich eigentlich ein sehr schönes, gutes Leben habe. Und das ist mir, glaube ich, darum so bewusst, weil ich einfach auch gelernt habe, einerseits bei meiner Kriegsreportage oder bei dieser Reportage über Todesstrafe, wie auch wenn der Tod in die Familie kommt, dass das Leben sehr wertvoll ist. Und ich glaube, das Bewusstsein hätte ich nicht, wenn das Leben endlos dahin plätschert.
Um nochmal auf den Bruno Koller zurückzukommen, den du begleitet hast, jetzt in deinem aktuellsten Dokumentarfilm. Ich weiß gar nicht, ob wir den Titel schon gesagt haben.
Tiger und Büffel.
Genau.
Die Reise des Bruno Sensei.
Als er jetzt gestorben ist, nehme ich an, hat in dem Fall auch für dich einen Trauerprozess nochmal eingesetzt? Oder ist das schon lange passiert gewesen? Wie war das gewesen?
Ja, beim Bruno, wo ja nicht direkt mein Vater war, aber eine Art wie eine Figur, durch das als Lehrer, als Karate-Lehrer etwas Väterliches oder Paternalistisches hatte, ist das ein spezieller Abschied gewesen. Also einerseits Trauer natürlich, aber andererseits auch, ein bisschen blöd gesagt, mein Gedanke als Filmregisseur, was mache ich jetzt? Jetzt ist mein Protagonist nicht mehr da. Wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Weil ich habe, wie gesagt, ich habe 8 Jahre habe ich sein Leben begleitet und habe eigentlich mir schon angefangen zurechtzulegen, wie der Film soll enden soll. Und zack, das Telefon läutet und es ist einfach alles anders. Und ich habe gemerkt, ich habe wie 2 Seiten in mir. Eben einerseits die professionelle Seite als Regisseur und andererseits die persönliche Seite. Und ich habe wie beide nicht gleichzeitig können ausleben. Und ich bin dann, er war aufbar beim Friedhof Luzern und ich bin dann auch dorthin und habe dann wirklich mir selber noch ein paar Minuten Zeit genommen, um von ihm Abschied zu nehmen. Nicht als Filmregisseur, sondern als Schüler und auch Freund von Bruno Sensei. Und das war sehr, sehr wichtig für mich. Und ich glaube, es ist ganz allgemein wichtig, dass man das macht, dass man eben den Schmerz zulässt, dass man auch jemanden aufbaut und dort verharrt. Das finde ich ist extrem wichtig fürs weitere Leben. Dass man wie eine Art einen emotionalen Punkt setzen kann, dass man dem nicht aus dem Weg geht.
Mhm. Und dass eine Geschichte wirklich kann fertig werden kann.
Genau.
Ja. Sag doch noch schnell, der Dokumentarfilm «Tiger und Büffel», der kommt jetzt ganz frisch in Kinos, jetzt, wo wir das aufnehmen. Ja, wo findet man die Infos dazu?
Es gibt eine Webseite www.tigerundbüffel.ch. Der Film läuft aktuell jetzt in Zürich und in Luzern. Zum jetzigen Zeitpunkt weiss ich nicht genau, wo er sonst noch läuft, aber eben schauen Sie auf der Webseite an oder auch bei diesen Kinoplattformen, dort ist er im Programm drin.
Fabian, ich möchte gerne jetzt einfach in der Schlusskurve noch mal ein bisschen den Fokus auf dich lenken, als Fabian. Wo siehst du dich so in 30 Jahren?
Oh. Also, meine Planungen waren noch nie wirklich sehr weit voraus gewesen und jetzt mit der Pandemie sowieso nicht mehr. Ich kann nur hoffen, oder, dass unsere Welt noch wirklich Lebensqualität bietet. Ich meine, heutzutage mit dem fortschreitenden Klimawandel weiss ich nicht, wie gut es mir geht, wenn es dann irgendwie im Sommer 40 Grad im Schatten ist, obwohl ich gerne heiss habe. Ich hoffe sehr, meinen Kindern geht es gut. Und ich würde mir wünschen, ja, dass wir als Gesellschaft vielleicht auch gelernt haben, vielleicht auch dank der Pandemie, dass nicht alles rund läuft, dass man sich irgendwo zusammenraufen muss und dass das Leben an sich ein Geschenk ist, wo man dankbar annehmen kann und irgendwann ist es fertig.
Mhm. Und wenn es bei dir richtig fertig geht, was wünschst du dir?
Ich glaube, die Antwort ist sehr einfach. Ich bin das schon viel gefragt worden. Ich glaube einfach ein warmes Bett. Ich gehe jetzt nicht so weit, um zu sagen, noch ein Glas mit gutem Wein, weil das ist wirklich hypothetisch. Ich glaube, wenn es um das Sterben geht, dann genügt einem ein warmes Bett. Und das kann das Paradies sein, ja. Mhm.
Danke vielmals, dass du über Sterben und Tod mit mir geredet hast. Danke aber auch, dass du so viele Projekte machst zu diesen wichtigen Themen. Ich wünsche dir ganz viel Freude jetzt an diesem Film, auch an diesem Vermächtnis, das du da geschaffen hast für Bruno Koller. Und ganz viele weitere gesunde Jahre.
Danke vielmals, Elena.
Fabian Biasio über die letzten Wünsche und die Hoffnungen für die Zukunft seiner Kinder. Seine Beiträge zu diesen wichtigen Themen kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Ich tue euch die Links zu den wichtigsten Projekten in die Shownotes von dieser Podcast-Folge. Und dann noch schnell zur Wiederholung, das Aktuellste. Wer den Film «Tiger und Büffel – Die Reise des Bruno Sensei» wird schauen will, ihr findet alle Infos unter www.tigerundbüffel.ch oder auch im Kinoprogramm. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Bis bald.